Hallo und herzlich willkommen, liebe Staatenlos-Podcast-Zuhörer, zu einer neuen Folge. Heute bin ich im Gespräch mit Florian Lenz, ein Softwareentwickler bei Bitnation. Florian hat eine ganz spannende Geschichte, ist noch recht jung, zumindest für meinen Geschmack, aber ich bin auch schon 30 und ein alter Hase. Ich freue mich auf das, was er uns zu erzählen hat, und wir werden auch ein bisschen über Bitnation reden. Herzlich willkommen, Florian.
Hey Ruben, ja, danke, dass ich hier sein darf.
Beiderseitige Freude. Sag mal, Florian, gib uns eine kurze Intro, wie du zurzeit unterwegs bist, mit welchem Job und wo du lebst.
Okay, also ich bin im Moment staatenlos, also ich lebe nicht mehr in Deutschland, ich habe mich da Ende letzten Jahres abgemeldet. Genau, ich bin Softwareentwickler, wie schon gesagt, und ja, das ist das, was ich eigentlich so den ganzen Tag lang mache.
Und womit verdienst du, wer bezahlt deine Softwareentwicklungsdienstleistung?
Also Bitnation bezahlt mich dafür. Das ist quasi, ja, also Bitnation ist, also es geht darum, dass man halt Verträge machen kann auf der Blockchain durch einen Chat. Und genau, und für die entwickle ich halt Software. Also ich programmiere da auch nicht mehr täglich, sondern ich bin da eigentlich eher so Softwarearchitekt, nennt man das. Ich mache quasi diese ganzen Pläne und schaue, was wir nehmen sollten an Technologie und was man verwenden sollte und so weiter. Und dazu bin ich halt gekommen, weil ich ziemlich früh mit dabei war. Und ja,
ja. Genau. Ja, prima. Das Thema Bitnation sollten wir noch im Detail besprechen. Das ist, glaube ich, für alle unsere Zuhörer sehr spannend. Ich wusste ja auch schon, dass du da unterwegs bist, was vielleicht auch wichtig ist. Also Bitnation hat Angestellte und bezahlt die gut. Und du bist so einer, und du bist auch nicht irgendein Angestellter, sondern du hast schon angedeutet, du bist dadurch, dass du sehr früh dabei bist, bist du Teil eines großen Teams geworden.
Genau, ja, genau. Also ja, also ich war, wie schon gesagt, der erste Vollzeitentwickler, und da kamen dann immer mehr Leute dazu. Und das ist halt mega interessant. Das Coole ist halt, dass das alles Open Source ist, und ihr müsst euch das so vorstellen. Open Source Software ist quasi Software, wir nehmen jetzt einfach mal Bitcoin, der ist Open Source, das heißt, jeder kann sich diesen Quellcode anschauen, und das ist halt ein ganz interessantes Konzept, dass man auch mit Open Source Software Geld verdienen kann, ja. Weil, also wenn man sich ja normale Firmen anschaut, jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Word als Beispiel, da bezahlst du ja dafür, dass du die Software kriegst, und hier kriegst du quasi die Software umsonst, und das ist halt mega cool, dass man damit halt auch Geld verdienen kann. Und ja, es macht halt mega viel Spaß.
Lass mich da mal kurz einhaken. Wie verdient man denn mit Open Source Software Geld? Jeder kann da mitprogrammieren, aber jeder kann ja auch den Code selber benutzen und unter einer anderen Marke selber vertreiben, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also das kommt natürlich darauf an, wie der Code lizenziert ist. Also du hast halt eine Lizenz auf Code. Bei vielen Projekten, also zum Beispiel MIT ist eine ganz bekannte Lizenz, da darfst du kommerziell nutzen und so weiter, darfst es einfach nutzen, und dann gibt's wiederum Lizenzen, die verbieten dir es kommerziell zu nutzen, aber du darfst es für einen privaten Zweck benutzen oder sowas, und da gibt's halt echt viele Lizenzen, aber wir entwickeln halt alles MIT, also du kannst auf GitHub gehen, das ist so eine Plattform, wo der Code halt verwaltet wird von uns, und kannst es einfach forken, das heißt, dass du einfach das Projekt quasi klonst, und dann hast du deinen eigenen Zweig, auf dem du entwickeln kannst, und genau.
Also Open Source heißt nicht, dass jeder alles machen darf, sondern es gibt Lizenzen, aber ihr habt wiederum eine Lizenz gewählt, die recht permissible ist, recht liberal.
Ja, genau. Okay. Also du darfst dir halt, das ist halt die Idee, also mit Nation, wenn man da später noch ein bisschen drauf eingehen, das ist halt die Idee, also wir fordern Leute sogar dazu auf, es zu forken und es besser zu machen, weil wir jetzt glauben halt daran, ein gutes Produkt zu haben. Und wenn du halt Messos machen kannst, dann kannst du es halt einfach forken.
Das ist wir schweifen ein bisschen ab, aber das macht nichts, weil ich das ein spannendes Thema finde. Es gibt natürlich bei solchen Projekten, wo du das so komplett in diesem Hippie-Geist angeht und alle dürfen mitmachen und jeder darf forken, gibt es natürlich rein theoretisch das Risiko, dass es in 10 Jahren Bitnation gibt und Ruben Bitnation und Angela Merkel Bitnation und die Community sich so zersplittert, oder?
Also
rein theoretisch.
Theoretisch schon, aber ich denke mal, dass halt die gewinnen werden, oder gewinnen in Anführungszeichen, die halt das beste Bitnation haben. Also die beste Version von der Software quasi, und welches Team da quasi am besten dahinter steht und die besten Ideen hat und vielleicht das beste Produkt liefert.
Das heißt, okay, finde ich super. Also du gehst das, du willst, aus deiner Sicht kann man das selbstbewusst angehen und braucht keine Angst vor der Zersplitterung haben, sondern sagt, das ist dann halt so. Nee. Und möge der Bessere sich durchsetzen, ja?
Ja.
Großartig. Dann lass aber ein bisschen über deine persönliche Story reden. Als ich dich kennengelernt habe, hat mich das nämlich ein bisschen begeistert. Ich würde fast sagen, auch neidisch gemacht. Ich bin ja auch Softwareentwickler und habe ein bisschen anderen Weg gewählt als du. Und ich bin Anfang 30, du bist Anfang 20. Wie bist du so schnell dahin gekommen, wo du jetzt bist? Erzähl mal ein bisschen, wo du angefangen hast mit Programmieren.
Okay, also dann gehe ich mal zurück. Also ich habe ungefähr angefangen zu programmieren, als ich 15 war ungefähr. Also ich habe ein Faible dafür Sachen zu erstellen. Also ich habe auch einen 3D-Drucker gebaut und ich habe viel mit Metall gemacht, als ich klein war. Mein Vater ist Elektrotechniker, also ich habe schon immer Sachen erstellt oder hergestellt irgendwie oder irgendwas Kreatives gemacht. Und das Coole ist halt, bei Software habe ich mir halt gedacht, also das war ein bisschen zu abstrakt für mich, als ich das noch nie gemacht hatte oder als ich das erste Mal halt damit in Berührung kam. Aber Software ist halt in dem Bereich sehr cool, dass wenn du was kreieren willst, weil bei Software hast du quasi nicht dieses, ich sag jetzt mal, physische Problem. Also wenn ich einen 3D-Drucker bauen will, dann muss ich mir die Teile organisieren. Ich muss ganz viele Sachen organisieren, ganz viel kaufen. So 700 Euro, also für 700 Euro musst du dann Kram kaufen und den dann zusammenbauen. Ja. Wenn du halt einmal was falsch machst, dann ja, ist halt dein Chip durchgebrannt und du musst einen neuen kaufen und das ist sehr ärgerlich. Und bei Software ist halt das Coole, wenn du halt richtig verkackst, dann fängst du halt nochmal von vorne an, also wenn du wirklich nicht mehr weiter weißt. Und genau, das ist halt, wie ich so aufs Programmieren gekommen bin. Angefangen habe ich mit Videokursen, also wirklich so ganz einfach so HTML, CSS, PHP, der Standardkram halt. Genau, und da habe ich auch schon mir Videokurse von meinem eigenen Taschengeld gekauft und damit halt bin ich dann halt in Berührung gekommen.
Okay.
Da war ich so ungefähr in der 8. oder 9. Klasse, glaube ich, und dann habe ich das Ganze wieder ein bisschen aus den Augen verloren.
Aber klein Moment, also das ist eine Sache, die muss man vielleicht festhalten, dass alle Programmierer, die ich kenne, und das gilt auch für mich, man bringt sich das selber bei, richtig?
Ja.
Und dank Internet gibt es da unglaubliche Ressourcen und es ist niemand, der einen davon abhält, einfach Experte in dem Thema zu werden, den man will, mit seinem und seine Programmierkenntnisse unabhängig selber zu entwickeln.
Ja, da stimme ich total zu. Also wenn man irgendwas lernen kann und also wenn man irgendwas studieren will auf seine eigene Art, dann ist Programmieren oder Softwareentwicklung oder Computer Science das Beste, was es gibt, weil es gibt so unglaublich viele Ressourcen online, also kostenlos, es sind auch voll viele kostenlos jetzt. Mhm. Du kannst eigentlich einfach alles lernen. Du kannst jetzt auf Udemy gehen, kannst dir für $20 einen Kurs kaufen, da kriegst du beigebracht, wie du deine eigene Blockchain baust. Also jetzt nicht ein ERC-20-Token oder so, sondern wirklich eine eigene Blockchain mit dem Networking-Layer, mit der Datenstruktur, mit dem Konsensus, Proof of Work und so weiter. Und das kostet dich $20 und das ist viel billiger, als wenn du in die Universität gehst. Und du kannst jetzt halt 10 Mal anschauen, wenn du willst.
Also ja, der Wahnsinn. Okay, und so hast du damals schon in der 8. 9. Klasse angefangen?
Ja, ungefähr. In der 8. 9. Klasse. Genau, ja.
Aber trotzdem, erstmal Schule fertig machen, oder?
Also in der 8. Klasse, da war ich jetzt noch nicht die Person, die ich jetzt bin und da habe ich halt noch Schule gemacht. Klar. Und dann nach der 10. Klasse habe ich eine Ausbildung angefangen zum Industriemechatroniker. Ich habe eine Familie, die ist technisch sehr, die sind eigentlich alle so Techniker, also so Elektroniker, Maschinenbauingenieure und so weiter und ich würde da wurde ein bisschen Druck auf mich gemacht ungefähr, dass ich mir eine Ausbildung zum, irgendwas in diesem Bereich auch suche und das habe ich dann auch gemacht. Das war in der 10. Klasse, also Ende der 10. Klasse ging es erstmal rein in die Ausbildung. Das habe ich dann 6 Wochen gemacht, bis ich mir gedacht habe, nee, damit werde ich nicht glücklich. Dann habe ich das Ganze einfach abgebrochen.
Ja.
Also erste Sache abgebrochen. Dann bin ich habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Und da ich Lernen eigentlich schon recht cool finde, also ich bin davon überzeugt, dass Lernen so eigentlich eins der besten Dinge ist, die man machen kann. Einfach auch fürs persönliche Wachstum habe ich mir gedacht, okay, ich gehe zurück in die Schule, weil bis zur 10. Klasse fand die Schule auch recht cool. Hat man auch viele coole Sachen gelernt. Ich war auch auf einer Schule, wo es nicht so um die Noten ging, sondern eher darum, dass die Schüler lernen und da wurde viel halt Experimente und so weiter gemacht und das war sehr schön.
Bestimmter Typ Schule? Hat das einen bestimmten Namen oder war das?
Nee, also es war jetzt nicht eine Waldorfschule oder es war halt kein also es war halt eine normale Schule, aber die sind halt bekannt dafür, sehr kulant zu sein, was die Schüler angeht und die Noten.
Cool, sowas gibt's also auch.
Ja, das gibt's tatsächlich auch und den Lehrern waren wir auch ziemlich wichtig und ja, das war sehr schön für mich. Das war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Genau, also nach der 10. Klasse Ausbildung, die Ausbildung habe ich abgebrochen, hab dann mein Abi angefangen und es gab Fächer, die waren sehr interessant, zum Beispiel Biologie und Mathematik, die fand ich höchst interessant und die hätte ich am liebsten den ganzen Tag gemacht, aber ich weiß, also wenn ihr jetzt ein Abi noch anfangen wollt oder nie ein Abi gemacht habt, man hatte auch so unnötige Fächer wie Deutsch und also für mich persönlich unnötig. Aber ich bin halt mehr in den Naturwissenschaften drin und Sozialkunde und das hat mir auch nicht gepasst, weil du dann zum Beispiel auch, also einmal in Sozialkunde oder Ethik warst, da mussten wir Meinungen vertreten, wir mussten einfach Meinungen vertreten, die wir gar nicht hatten. Und das war für mich immer, da hat es schon für mich angefangen, so, das hat sich so falsch angefühlt. Und dann habe ich das Abitur dann irgendwann auch abgebrochen, weil mir, also ich habe halt einfach nicht den Sinn da drin gesehen, um das fertig zu machen. Genau, und dann bin ich nach Berlin gegangen, also erstes Jahr vom Abitur habe ich gemacht. Ich war auch eigentlich ganz gut, aber ich hatte, wie gesagt, keinen Spaß daran, das weiterzumachen. Und genau, dann bin ich nach Berlin gegangen und habe da meine Ausbildung angefangen zum Fachinformatiker.
Ja.
Also Fachinformatiker ist halt Softwareentwickler, würde ich jetzt einfach sagen. Da gibt es auch verschiedene Richtungen, aber ja genau, ich habe es in der Anwendungsentwicklung gemacht.
Musstest du, als du gesagt hast, du willst nicht mehr zur Schule, musstest du dich da irgendwo durchsetzen oder war das eine einfache Entscheidung?
Also ich war da schon 18 und ich hoffe, das hört jetzt keiner von meinen alten Lehrern, aber man hatte dann die Möglichkeit, sich selbst krank zu schreiben. Und ich habe dann einfach, anstatt zur Schule zu gehen, habe ich dann einfach Bücher gelesen. Ich habe dann meine Freunde morgens, also ich bin dann immer von zu Hause weggefahren, habe meine Freundin in der Schule abgegeben, weil die habe ich immer mitgenommen. Wir haben auf so einem Dorf gewohnt und das war echt mega scheiße, mit dem Bus zu fahren. Da warst du 2 Stunden unterwegs und mit dem Auto 20 Minuten oder so. Die habe ich dann immer mit zur Schule genommen, habe die da rausgelassen und bin dann ans Schwimmbad gefahren und habe da einfach Bücher gelesen.
Geil.
Ja.
Sehr gut.
Ja, und das war auch ganz witzig, weil, also ich war ungefähr, ich glaube, ich war noch nie so viel in meinem Leben krank. Also der Zettel, also wenn man das in so einen Graph gepackt hätte, wäre da der Ausschlag sehr hoch gewesen in dieser Zeit, nach der ich 18
war. Wahnsinn.
Ich habe Bücher gelesen, war ziemlich viel krank. Manchmal haben mich meine Lehrer, also die haben mich auch morgens gesehen, wenn ich dann meine Freunde rausgelassen habe, haben sich dann gewundert, wo der Florian bleibt. Also es war schon ganz witzig ab und zu. Genau, soweit so gut. Und dann
aber war da kein Stress, als du abgebrochen hast, meine ich?
Nö. Also ich habe, nicht wirklich. Also meine Mama war ein bisschen traurig und ein paar Teile von meiner Familie auch, weil ich war, wie gesagt, nicht schlecht. Lag bei mir nicht dran, dass ich nicht gewollt hätte, also dass ich nicht gekonnt hätte, sondern ich wollte halt einfach nicht. War das zu dumm. Und die haben dann aber auch gesagt, okay, solange du halt, also meine Mama, Familie von meiner Mama-Seite oder mütterlichen Seite, die hat gesagt, ist alles cool, ja, solange du halt weitermachst und halt jetzt nicht irgendwie zu Hause den ganzen Tag chillst oder so, ist das für uns auch in Ordnung. Väterlicherseits habe ich da ein paar mehr Steine in den Weg gelegt bekommen, aber das war für mich kein Grund, mich dazu zwingen zu lassen, irgendwas zu machen. Also es ist ja mein Leben.
Genau. Okay, und dann bist du nach Berlin gegangen und die Ausbildung zum Fachinformatiker angefangen.
Ja, genau, also es geht bei mir alles relativ spontan. Ich habe dann innerhalb von 2 Tagen eine Ausbildung in Berlin zum Fachinformatiker klargemacht. Das war eine ziemlich große Agentur mit so 120 Leuten oder so und es hat auch echt Spaß gemacht, da zu arbeiten. Das war mein erstes Mal, wo ich wirklich, also die Arbeit hat Spaß gemacht. Also da gab es wirklich dann jemanden, der sich mit mir hingesetzt hat und mir dann wirklich Sachen beigebracht hat. Das war auch wieder eine der besten Zeiten in meinem Leben eigentlich. Weil du hast halt einfach, und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil du hast halt Probleme gelöst. Also zum Beispiel sowas wie Binary Search oder sowas. Das ist einfach voll cool. Also wenn du dir überlegst, was halt dieses Konzept und dann setzt du das halt praktisch um und du kannst damit halt Sachen machen und ja, genau. Und da am Ende hast du dann irgendwas, was am Funktionieren ist. Genau, da hat sich halt jemand mit mir hingesetzt und mir Sachen wirklich beigebracht. Das einzige Problem war nur die Berufsschule. Denn bei einer Ausbildung hat man auch Schule, leider. Das könnte man eigentlich weglassen, glaube ich, zumindest in meinem Bereich. Denn die Lehrer, die sind da auch alle sehr veraltet, würde ich jetzt sagen. Also die kommen dann da an, ja, mit so ganz alten Sachen und du musst dann an Windows-Rechnern arbeiten und die sind voll alt und die funktionieren dann zur Hälfte nicht und dann erzählen die dir da irgendeinen Kram, die also anstatt einfach mal praktisch was zu machen, zum Beispiel SQL, also diese SQL, also es gibt halt Sprachen, mit denen du Datenbanken abfragen kannst für den Zuhörer, falls ihr kein Informatiker seid und anstatt das halt einfach mal praktisch dann auszuprobieren, kriegst du dann einen monatlangen Vortrag dazu gehalten, schreibst dann einen Test und das war's ungefähr. Und das war mir dann auch wieder zu dumm, weil ich bin halt ein Typ, ich lerne halt, wenn ich am Arbeiten bin.
Ja, logisch.
Genau, und dann habe ich, und dann konnte ich, und unsere Sozi-Lehrerin, die war auch die Beste, die wollten es dazu, ach ja, das war halt Sozialkundeunterricht in der Schule, also voll die Manipulation oder Gehirnwäsche war das richtig. Das war richtig krank, also die Frau, die war auch voll Psycho drauf. Und das war mir dann halt alles zu dumm. Und dann, weil, also ich habe ja gesehen, ich lerne übel schnell. Die haben ja auch im Betrieb halt gesagt, ja, der Florian, ich war so sechs Wochen da und die haben so gesagt, dann, ja, also du lernst ja ganz gut. Du bist ja schon fast so, ja, als ob du jetzt 8 Monate hier arbeiten würdest. Und ich kann halt schnell lernen, aber ich mag es halt nicht, wenn, ja, so in der Schule, da wirst du echt dann wie so ein Idiot behandelt und musst dir Kram anhören, von dem du es dann auch schon besser weißt. Gerade im Sozialkundeunterricht. Ja, genau. Und dann habe ich die Ausbildung halt auch abgebrochen. Also nur wegen der Berufsschule wirklich. Ich bin auch dann noch, das war ganz cool. Ja. Ich habe das dann abgebrochen, auch wieder aus Überzeugung. Also ich habe es auch wieder aus Überzeugung gemacht, weil ich finde, wenn man irgendwas macht, wo man nicht hinterstehen kann, und wenn du einen Test schreibst, also du kriegst ja was eingeprügelt dann in der Berufsschule an Wissen, sage ich jetzt mal. Und du musst es ja dann wiedergeben in Tests, damit du da durchkommst. Und das ist ja sowas, du machst quasi was du eigentlich nicht machen willst, wo du nicht dahinter stehst. Du machst es aber, um irgendwas zu bekommen. Im Fall dann ein Zertifikat, das du programmieren kannst. Da muss man sich dann immer vorstellen, wenn ich die Prüfung jetzt nicht schaffe, dann kann ich ja trotzdem programmieren. Also so ein Zertifikat finde ich auch ziemlich schwachsinnig eigentlich.
Ja, logisch.
Genau. Und aus Überzeugung habe ich das dann auch wieder abgebrochen. Und das war ganz cool. Ich wusste dann eigentlich erstmal so den ersten Tag nicht, was ich machen will. Da habe ich auch echt nicht schlafen können nachts. Also, ja, das war ziemlich krass, weil du hast dann auf Sachsen auf einmal so, okay, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht studieren gehen, was ich auch, glaube ich, nicht gewollt hätte. Und ja, was soll ich machen? Dann haben die mir aber angeboten, weil die haben das sogar verstanden, denn das Witzige ist noch, das sagen also eigentlich alle, die in die Berufsschule gehen, sagen, die ist übelst scheiße. Also die finden die alle scheiße, die Berufsschule. Aber keiner ist halt so konsequent zu sagen, okay, ich stehe da nicht dahinter und ich mache das jetzt nicht weiter. Und das fanden die halt irgendwie cool. Dann haben die mir einfach gesagt, ja, okay, Junge, dann arbeite doch hier weiter bei uns jetzt noch das nächste Jahr als Trainee. Das ist sowas, das wird eigentlich für Leute gemacht, wenn die aus der Uni kommen, um die dann einzuarbeiten, irgendwie im Betrieb oder so. Dann habe ich da als Trainee gearbeitet, habe da auch ungefähr doppelt so viel verdient wie in der Ausbildung. Konnte dann meine Wohnung in Berlin bezahlen, habe was gelernt. Also ich habe wirklich mega viel gelernt bei dem Betrieb. Aber das Wichtige ist auch noch, also ich hätte nicht so viel gelernt, wenn ich mich einfach nur auf die verlassen hätte. Also ich habe eigentlich am meisten dadurch gelernt, indem ich habe halt jedes Wochenende gearbeitet, also wirklich, außer wenn ich halt mal alle drei Wochen meine Freundin besucht habe, aber selbst da habe ich auch noch gearbeitet. Also ich habe halt immer gelernt, also immer eigene Sachen probiert und wenn dann irgendwas nicht funktioniert hat, habe ich dann einfach einen Arbeitskollegen gefragt und diese 5 Minuten, die der mir dann geholfen hat auf der Arbeit, das war irgendwie so zwischen einem Kaffee oder so, die haben es mir dann übelst gebracht. Dadurch hatte ich dann einen richtigen Benefit. Und dann habe ich halt am nächsten Wochenende wieder weitergelernt und auch jeden Tag nach der Arbeit. Also ich war eigentlich der Erste, der gekommen ist, habe dann 2 Stunden gearbeitet, weil ich hatte Gleitzeit und das Internet war da besser. Ja. Also ich habe 2 Stunden vor der Arbeit gearbeitet und nochmal so 1 bis 2 Stunden nach der Arbeit. Also ich bin der Erste, der gekommen ist, der Letzte, der gegangen ist. Und habe übelst viel halt einfach programmiert. Ich habe einfach angefangen und ich habe halt einfach Fehler gemacht und ja, und die haben mir dann, und dann haben mir die halt geholfen, diesen wirklich 5 Minuten pro Tag irgendwie. Natürlich habe ich bei der Arbeit selbst auch was gelernt, am besten, wie man Sachen nicht machen sollte. denn wenn man so ein altes Projekt hat, was 8 Jahre alt ist, dann sieht man dann viel, was man nicht mehr machen sollte.
Ja. Oh, das ist ein großes Leid beim Programmieren. Ja, man sieht den ganzen alten Code, die veralteten Konzepte und so
weiter. Ja, genau. Und ja, so Projekte mit dann 30 Konfigurationsfiles und du wirst eigentlich, also dein Wert besteht dann eigentlich darin, dass du weißt, wie diese 30 Konfigurationsdateien so zusammengehören, so ungefähr. Genau, also ich habe viele Sachen gelernt, die man nicht machen sollte. Ich habe noch mehr gelernt, was man machen sollte, aber größtenteils durch Eigeninitiative. Genau, und das habe ich dann 1,5 Jahre gemacht, bis mir dass dann auch, bis ich da auch nicht mehr so zufrieden war mit der Arbeit, weil ich habe halt 8 Stunden eigentlich nichts gelernt, sondern nur so gearbeitet eigentlich. Und bei einer Agentur müsst ihr euch vorstellen, da wird auch nicht so viel, ich sage das jetzt mal vorsichtig, es wird oft nicht so viel Wert auf Qualität gelegt und mehr darauf, dass man halt das Produkt fertig macht. Das Problem ist nur, wenn man dann an so einem Projekt wie Audi arbeitet, also die Firma hat was für Audi gemacht und das will man mehrere Jahre haben, da muss man halt sehr viel Fokus auf Qualität legen und wie man halt Sachen macht, mehr, also es ist halt wichtiger, dass man jetzt als Features rauszubringen, meiner Meinung nach. Und genau, da war ich dann nicht mehr zufrieden und dann, ja, bin ich halt irgendwie in so ein kleines Loch gefallen, hab so gedacht, so, ja, was mache ich denn jetzt? Und mir hat auch dieses Konzept von 8 Stunden am Tag zur Arbeit gehen und dann einfach 8 Stunden da sitzen, hat mir nicht so gefallen. Das habe ich aber auch schon relativ früh in meinem Leben gemerkt. Also das wollte ich eigentlich nie. Einfach aus dem Grund, dass ich in den 8 Stunden, die ich da war, ich hoffe, das hört jetzt keiner von denen, der da arbeitet, keiner von den Managern, aber das hätte ich auch in 2 Stunden machen können, was ich dann 8 Stunden gemacht habe. Und aber weil du wusstest, dass du halt 8 Stunden da sitzen musst, bist du halt einfach, ja, also halt dein Tempo, Arbeitstempo runtergefahren. Und das ist so auch so ein ganz interessantes Gesetz, glaube ich, also Naturgesetz, glaube ich.
Ja, ja, richtig. Ja, wenn man mehr oder weniger, wenn die Erwartung besteht, dass man eine gewisse Zeit absitzt, dann neigt man dazu, ineffizient damit umzugehen. Genau. Ne? Das ist so eine Inflation dann.
Das stimme ich voll ganz zu. Genau, dann habe ich das halt gekündigt, bin wie gesagt in so ein kleines Loch gefallen. Ich habe eine Freundin seit 5 Jahren fast, glaube ich. Also 4 sind es auf jeden Fall schon. Ich glaube, dieses Jahr ist das 5. Jahr. Und wir haben halt in der Zeit auch getrennt gelebt. Aber das war auch, ja, genau. Und dann bin ich halt erstmal wieder zurückgezogen. Also näher zu meiner Freundin und in die Heimat. Also ich sage jetzt mal Anführungszeichen Heimat, also da, wo ich geboren bin. Und dann habe ich da halt in einer Agentur gearbeitet. Da fand ich es aber noch schlimmer. Und ich habe mir dann gesagt, dann hatte ich richtige Angstausbrüche zum Teil, weil ich habe gedacht, so, fuck man, was, das kann es doch nicht sein. Also, weil ich hatte halt einen sicheren Job. Also, das kannst du halt so sagen, ich hatte halt einen sicheren Job. Habe auch relativ viel Wissen und ich weiß halt auch, dass ich einige Sachen machen kann, aber das hat mich einfach nicht glücklich gemacht. Und ich glaube, genau, und wenn du da nicht aufpasst, glaube ich, dann passiert ganz schnell was mit ganz vielen Leuten passiert, die erwachsen werden. Und zwar, glaube ich, ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute ab 25 ungefähr schon so geistig tot sind. Falls du schon älter als 25 bist, also ich bin's nicht, lieber Zuhörer, ich persönlich habe dieses Gefühl. Und es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber wenn du dir so die meisten Erwachsenen anguckst, die haben alle ihre Träume vergessen, die sagen einfach scheiß drauf, ich arbeite jetzt noch 20 Jahre hier in dem Betrieb, ich bin jetzt zwar nicht glücklich, aber da bin ich in der Rente und ich wollte mir nie was, dass das passiert. Also ich habe mir innerlich auch geschworen, also lieber sterben, als dass mir das passiert. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe dann, warum ich, also nach meinem letzten Angestelltenjob habe ich halt Bitnation gefunden. Und das Projekt an sich ist halt mega cool für mich, weil es halt einfach, ich kann mich da ausleben. Und dann habe ich halt einfach meinen anderen Job gequittet. Also ich habe da einfach die Kündigung vom einen auf den anderen Tag eingereicht und habe dann einfach angefangen, bei Bitnation zu arbeiten. Die wollten noch Geld geben am Anfang. Also wir hatten da noch gar nicht so viel Geld. Also die Gründer haben das selbst finanziert, die haben ihr Haus verkauft und so weiter. Und ich wollte auch da gar kein Geld haben. Ich habe 3 Monate für Bitnation so kostenlos gearbeitet, auch wirklich hardcore, also irgendwie so 50, 60 Stunden die Woche. Und dann ist es halt am Ende langsam jetzt übergegangen, dass ich auch dafür Geld bekomme, weil wir jetzt gefundet werden und so weiter. Ja, aber das war auch so mein Weg. Genau.
Da muss ich mal fragen, wie kommst du denn, wo warst du denn, wer hat dich denn über die Existenz von Bitnation informiert? Und als du davon gehört hast, warum hat das auf dich sinnvoll geklungen?
Ja, das ist ganz witzig. Also ich habe den Erik durch den Christoph kennengelernt. Eineinhalb Jahre, bevor ich jetzt zu Bitnation gegangen bin. Und so habe ich der Christoph, den ihr ja alle kennt, logischerweise, der war in Berlin, hat gesagt, ja, wer hat Bock, sich zu treffen? Ich bin in Berlin, lasst uns doch ja ganz spontan treffen. Und habe ich gesagt, ja, okay, warum nicht? Christoph ist ein interessanter Typ. Und dann bin ich da einfach hingegangen und da war auch der Erik, und noch jemand. Und genau, dann haben wir uns halt unterhalten alle und dann hat er gesagt, ja, also, ja, ich arbeite an so einem Projekt mit der Blockchain. Da habe ich erstmal gedacht, so Blockchain, das habe ich dann erstmal vom Englischen ins Deutsche so übersetzt für mich, so Block und Kette. Und habe ich gedacht, okay, was soll das sein? Und dann habe ich den ein bisschen gefragt, so was denn der Sinn von dem Projekt ist. Hat er gesagt, ja, Staatsdienstleistungen auf der Blockchain anzubieten. So ungefähr hat er es gesagt. Und das Erste, was ich gedacht habe, ist Müllabfuhr. Und das...
Ja, Okay, ja, Müllabfuhr auf der Blockchain.
Ja, und ich habe das halt einfach nicht gecheckt, wie die das halt ersetzen wollen, also so einen Staat halt ersetzen wollen, wie also Müllabfuhr zu machen. Also wie will man das anbieten? Dafür braucht man ja Geräte und das war mir alles ein bisschen zu abstrakt und das war mir dann ein bisschen, genau, und ich habe ihn halt nur dann kurz kennengelernt und dann habe ich dann noch 2-3 Tage drüber nachgedacht und dann ist mir so aus dem Kopf gegangen, so. Und das war noch in der Zeit, in der ich in Berlin gearbeitet habe. Also da habe ich gerade ein Dreivierteljahr in der Firma in Berlin gearbeitet. Genau. Und ja, dann später, habe ich mich nochmal mit dem Erik unterhalten, habe mich so gefragt, wie das Projekt geht. Und da war ich dann auch natürlich viel, also war ich weltenbesser an der Softwareentwicklung, habe das alles besser verstanden, wie das mit Gitter funktioniert und so weiter. Und dann habe ich mir das halt angeguckt, habe gedacht, cool, die Idee hört sich gut an. Die wollen...
Okay, aber was macht Bitnation denn jetzt, was über Müllabfuhr hinausgeht?
Die Idee, also das ist jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, ist, du und ich, oder nehmen wir an, ich und meine Freundin, wenn wir heiraten wollen, wir brauchen keinen Staat, wir machen das einfach über Bitnation. Und das Wichtige zu verstehen ist, dass nicht wir euch, dass nicht Bitnation mich und meine Freundin dann verheiratet, sondern es ist ein Smart Contract, da kann ich später drauf zurückkommen, was es ist, ja, den jemand anderes geschrieben hat und Bitnation an sich, also Pangea ist halt unsere Software, die wir gerade bauen, Pangea an sich ist einfach nur ein Portal, um Infrastruktur zu bieten, um dezentralisierte Applikationen hochzuladen. Und jeder Entwickler kann quasi für diese Plattform Smart Contracts schreiben und wir sind auch Blockchain-agnostic. Also wir bieten einfach nur Infrastruktur an, um Menschen, ich sag's jetzt mal einfach so, unabhängiger von Staaten zu machen.
Ja gut, aber gerade heiraten ist ja ein witziges Thema. Also viele heiraten ja auch, um sowohl Gottes Segen zu kriegen und das vor, und auch genau mit dem Zweck, das vor dem Staat und der Gesellschaft und der Familie öffentlich zu machen. Wie hilft denn da die Blockchain weiter?
Also ich denke mal, also unsere Gründer, die haben zum Beispiel auch auf der Blockchain geheiratet, die haben das nicht aus, die haben das jetzt nicht gemacht, um irgendwie dem Staat irgendwas zu beweisen, sondern einfach erstmal für sich. Und das Interessante ist, du kannst auch gewisse Sachen dann natürlich festlegen, so im Smart Contract. Also nehmen wir mal an, ihr habt irgendwie Vermögenswerte und ihr könnt die in Ether dann in diesen Smart Contract, sage ich jetzt mal, reinpacken. Und dann kann man sagen, kann man da bestimmte Bedingungen dran packen, zum Beispiel, wenn die beiden, die geheiratet haben, das unterschreiben, quasi, dann kann man diesen Ether wieder rausnehmen, oder man kann damit halt interessante Sachen machen, man kann da auch Sachen festlegen. Und das Interessante ist halt, klar, für Steuern, also, es wird von Staaten im Moment noch nicht so angenommen, wenn ihr jetzt heiraten wollt auf der Blockchain, also wenn ihr heiraten wollt, um Steuern zu sparen, dann ist das im Moment wahrscheinlich auch nicht so gut auf der Blockchain. Aber wenn ihr jetzt einfach ein legales Dokument haben wollt, legal ist natürlich auch immer so eine Frage. Also ich meine, für mich ist legal, also woran dann halt Menschen glauben, also Menschen glauben im Moment, genau.
Ja, logisch.
Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Smart Contracts, Blockchain.
Also, ja, was ich mitnehme ist, also wenn ich jemanden heiraten wollte, ich könnte jetzt also mit Pangea, könnte ich also einen automatischen Vertrag in dieser Blockchain festhalten und irgendwelche Vermögenswerte damit verwalten, treuhändisch, aber eben dezentral, deswegen eigentlich nicht treuhändisch.
Das ist halt ein Use Case, den man haben könnte. Und das Interessante ist ja auch, also viele Menschen sagen immer, Smart Contracts, also das wird ja niemals akzeptiert werden. Das Interessante ist aber, dass wenn ihr einen Smart Contract habt, ich erkläre das mal kurz. Also, ihr habt einen Private und einen Public Key und das ist quasi sowas wie eure Signatur. Und wenn jetzt meine Freundin und ich heiraten und wir haben beide unseren Private Key, den Private Key hält man immer geheim und wir heiraten jetzt beide, dann wird das signiert von uns mit diesem Private Key. Und also es gibt keinen logischen Grund für mich, warum Staaten es ablehnen könnten, weil wenn ich beweisen kann, ich kann einfach eine andere Signatur machen und man kann die dann, man vergleicht die dann und man kann sehen, okay, die kommen beide von demselben Private Key, dann, und ich kann das quasi beweisen, dass ich Kontrolle über diesen Private Key habe und dass ich das quasi als Mensch gemacht habe. Man kann das quasi beweisen, dann gibt es keinen logischen Grund für Staaten, also es gibt keinen mathematischen Grund, das nicht zu akzeptieren. Und der einzige Grund ist natürlich, dass Staaten natürlich Kontrolle verlieren und das ist halt für mich der einzig logische Grund für Staaten, das nicht zu akzeptieren halt. Also meiner Meinung nach.
Ja, Moment, aber alles, was du machst, ist doch eine sicherere, bessere Version einer Unterschrift. Ne? Staaten akzeptieren ja auch private Verträge, die unterschrieben
genau,
sind,
obwohl also das viel unsicherer ist. Genau, das ist auch so ein krasses Konzept, das ich nicht verstehe. Also meine Unterschrift ist, also ich schreibe nicht so viel und mir ist das einfach, und meine Unterschrift ist eigentlich einfach nur mein Name geschrieben und das wird halt als Unterschrift akzeptiert. Mein Bruder könnte das genauso schreiben. Und mit einem Private Key habt ihr halt der Sicherheitsfaktor ist ungefähr hoch 10.000 ungefähr, also wenn man das, also es ist krass, aber...
Ja, also, aber nochmal, damit ich es verstehe, also damit haben wir, wenn ich dich jetzt wörtlich nehme, hätte man heiraten auf einen Vertrag reduziert.
Ein Dokument quasi zwischen dir und einer anderen Person. Technisch gesehen zwischen dir, also zwischen zwei Adressen einfach, und mit deinem Private Key hast du halt auf diese Adresse halt Zugriff, sag ich jetzt.
Und darin halte ich gewisse Dinge fest. Ich kann natürlich, weil das alles mit Blockchain-Technologie funktioniert, kann ich darin auch eine virtuelle Währung haben und Geldsachen drin regeln. Das klingt alles nicht übertrieben romantisch.
Ja, genau.
Das ist aber genau so ein Ding. Also bei Bitnation, wenn da steckt auch ein gewisser Idealismus hinter, ne? Dass man dank Blockchain gewisse Funktionen jetzt virtuell abbildet. Und mich würde mal interessieren, also wann habe ich dann einfach eigentlich nur einen Vertrag unterschrieben, aber halt digital und somit besser? Und inwiefern habe ich dann tatsächlich was ersetzt, was in der realen Welt noch durch Staaten gemacht wird? Weil private Verträge sind schön und gut und in der Blockchain auch, aber wie entsteht dadurch quasi der neue Wettbewerb?
Also das Ding ist halt einfach, du kannst es viel billiger machen und sicherer, dezentraler, also es kann halt keiner zensieren, weil wenn du einmal was auf die Blockchain tust, also auch an Code, also Solidity ist halt diese Programmiersprache und Solidity, wenn du halt einen Smart Contract auf die Blockchain machst, es ist keine Möglichkeit, diesen zu verändern nachträglich. Das ist auch bei der Entwicklung ein ganz großes Problem von der Programmiersprache, wenn man es nicht richtig macht. Und das Ding ist jetzt aber, also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt irgendjemanden in Indien einen Vertrag mit dem machen und ich habe keine Ahnung, also jetzt in der normalen Welt habe ich jetzt, wenn der, also oder nehmen wir mal an, er macht mit mir einen Vertrag, dass er für mich arbeitet, er fängt an für mich zu arbeiten, arbeitet 2 Wochen und ich bezahle ihn einfach nicht. Ich sage einfach, ja, tschüss. Und es gibt halt, also du hast halt keine Möglichkeit, also keine wirklich gute Möglichkeit, einen Vertrag dann zwischen den beiden zu haben, also zwischen mir und dem Mann in Indien. Das Interessante ist jetzt aber...
Genau, also bei virtuellen Verträgen gibt es ein Problem mit der Durchsetzung.
Das ist ein sehr schöner Punkt. Und zwar, wie wir das machen, ist quasi mit Reputation. Wenn wir jetzt beide einen Vertrag abschließen und wir sagen einfach, okay, der ist zu Ende, dann kommt ein System, das wir haben und sagt, okay, dieser Vertrag wurde abgeschlossen zwischen Florian und Ruben und dafür kriegen wir beide dann Reputation. Das Interessante ist aber, wenn wir jetzt ein Problem haben und der Vertrag wird nicht fertig gemacht, dann kriegen wir keine negative Reputation, sondern wir kriegen einfach gar keine Reputation. Und das Ganze ist daher, weil wir nicht wollen, dass das so ein... Okay. Also ich weiß nicht, ob von euch jemand diese Black Mirror-Folge gesehen hat, wo das dann so voll die Psycho-Welt am Ende war. Also wo das dann wirklich nur so ein Wettbewerb fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Wo es dann einfach nur... wo es eigentlich einfach nur noch um die Reputation ging, also wo man dann einfach so Sachen gemacht hat, die man nicht machen wollte, immer gelächelt hat und so weiter, und das wollen wir halt nicht, weil das wäre ein absolutes Horrorszenario für uns.
Verstehe.
Nehmen wir mal an, ich mache jetzt mit dem Mann in Indien einen Vertrag, er arbeitet für mich, ich bezahle ihn nicht, wir bekommen keine Reputation, und dann will jemand anderes aus Indien mit mir einen Vertrag machen und sieht, dieser Vertrag wurde nicht abgeschlossen, dann wird der vielleicht erstmal stutzig. Und dann gibt's auch noch die interessante Sache, bei uns können sich quasi Menschen als Schiedsrichter quasi registrieren. Also das ist auch nicht bei uns direkt, sondern du sagst einfach, okay, ich bin Schiedsrichter, und wenn dann zwischen dem Mann in Indien und mir ein Problem ist, zum Beispiel ich sag, seine Qualität hat nicht gestimmt, ich habe das geprüft und die Qualität hat nicht gestimmt und dann haben wir halt ein Problem. Und das kannst du halt nicht auf der Blockchain lösen, weil der Computer ist halt nicht so intelligent. Und dann kannst du dir einen Arbitrator, also einen Schiedsrichter mit ins Boot holen, der dann einfach zwischen uns beiden die Verhandlungen führt und dann einfach, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Genau. Und das sind wir halt gerade alles am Bauen.
Okay. Florian, Super. Wir müssen leider zum Ende kommen. Wir haben ein paar Minuten überzogen. Super spannend. Ich habe ein bisschen mehr wieder gelernt, wie BitNation funktioniert. Gib doch nochmal vielleicht für unsere Zuhörer einen konkreten Hinweis, wie man da mitmachen kann, profitieren kann, zugucken kann, was passiert.
Also ihr könnt einfach auf bitnation.co gehen. Also das ist halt unsere Webseite. Und dann könnt ihr auch zu der Tokensale-Webseite, wenn ihr das dann möchtet, weil unsere ICO startet bald. Also nur, falls euch das Projekt interessiert. Und wo, also nehmen wir mal an, du bist ein Richter und du hörst gerade zu, also nicht ein Richter, sondern du bist ein Anwalt, dann könnte es vielleicht für dich interessant sein, dich als Anwalt einfach mal da umzuschauen, ob du nicht irgendwo Probleme lösen kannst. Denn du kriegst dafür Reputation und später, also wenn du halt genug Reputation ansammelst, kriegst du halt von uns Token, Pet-Token, also unsere richtigen Token. Und als Entwickler macht es vielleicht für dich Spaß, Applikationen zu entwickeln.
Auch spannend.
Ja, genau.
Wunderbar, cool.
Genau.
Bitnation.co. Dann bedanke ich mich ganz herzlich,
herzlich
bei Florian für das Gespräch. Und vielen Dank unseren Zuhörern fürs Zuhören.